10. Die Litte der Hammerbachs. Bevor ich nach Prag fuhr, musste ich Klaus die Kanaille zum Essen ausführen. Ich will in San Nici, sagte er, als er mich nachts um 11 anrief, um sich selbst einzuladen. Ich stand auf dem Balkon und guckte auf den Silberfleck im nächtlichen Himmel über dem Mauerparkstadion. Gleich dachte ich, schiebt sich das riesige UFO über mich und ich werde mit einem Liftstrahl hochgehoben und verschwinde für immer von hier. Warum in San Nici? Da seid ihr Typen doch sonst immer nur unter euch, sagte er gereizt. Ich will das trainieren. Ich will sehen, wie das ist, wenn man genauso verängstigt ist wie jeder andere Mensch, aber so tun muss, als wäre man der König von Saba. Ich machte ein gelangweiltes, erstauntes Gesicht, aber ich merkte, dass die Hand, in die ich den Hörer hielt, zitterte. In der anderen hielt ich eine Zigarette und die zitterte auch. Feierten meine theriostatischen Werte wieder Purim? Oder war ich wirklich nervös? Königin von Saba, sagte ich. Ich weiß, sagte Klaus, das war ein Witz. Sie machen doch auch solche Wortspielchen, Sie hochnäsiges Arschloch. Und jetzt wollen Sie mich belehren? Er zitierte mehrere gute Stellen aus Post aus dem Holocaust. Ja, ja, Klaus, sagte ich. Sie haben natürlich recht, aber ehrlich, finden Sie mich nicht um einiges witziger als sich selbst? Es wurde still am Telefon und ich dachte, jetzt wird er noch böser. Stattdessen entgegnete er mit einem leichten Blues in der Stimme. Und, was sagen die Schreibtischtäter in Frankfurt? Schaffen wir es noch in diesem Frühjahr? Ich stellte mich dumm. Was genau sollen wir schaffen, Klaus? Sie haben doch meine 50.000 Worte an den Verlag geschickt, oder nicht? Natürlich. Na ja, und ich frage mich, ob mein Buch nicht doch besser im Herbst rauskommen sollte. Ich will während des großen Halligallis vor die Kameras, am besten im Römer, verstehen Sie? Ich habe gehört, das bringt es. So wie damals bei diesem Historiker, diesem Nazi, der keiner war. Sie wissen genau, wen ich meine. Sie sammeln doch solche Typen. Während ich überlegte, ob dieser kleine Amateur-Mafioso wirklich von Ernst Nolte redete, dem schreckhaften, traurigen Nolte des Historikerstreits, der wegen seiner verkrüppelten Hand nie in den Krieg durfte, dachte ich parallel an ein paar andere Dinge. Ich hatte die Litte der Hammerbachs natürlich nicht an den Verlag geschickt. Ich hatte nur die ersten 15 oder 20 Seiten gelesen und danach grandiose Nackenschmerzen bekommen. Das kam mir gerade recht. Ich ging schnell ins Bett, machte mir eine Wärmflasche, schob mir diese riesigen orangefarbenen israelischen Ohrstöpsel in die Ohren, die noch von der überempfindlichen Urethele da waren. Und als ich am nächsten Nachmittag um 3:30 wieder aufwachte, war nicht nur mein Nacken steif, sondern auch mein Rücken. Eine ungewöhnlich kräftige Erektion hatte ich außerdem. Nein, das war kein nur hafter Halber, das war der Opera Tower in der Hayakon. Dann geschah etwas Merkwürdiges. Ich stellte mir nicht Uriteles Pflaume vor, nicht Lili Schächters sommersprossige Brüste oder Natascha Rubinsteins Rosette. Ich dachte an den großen, weißen, keltischen Arsch aus der Elstersauna, der bald meine mittelmäßige, aber nicht ganz uninteressante Existenz zerstören würde. Danach ging es sehr schnell und als ich so überrascht und glücklich wie beim ersten Mal in meiner eigenen Pfütze lag, merkte ich, wie sich die Verkrampfung in den hinteren Passagen meines Körpers wellenartig zu lösen begann. Unglaublich, ich hatte keine Angst mehr. Überwachungskameras in der Sauna? Wie sexy. Klaus, der Erpresser? Wie amüsant. Ultimativer Deportationsbrief und Staatsanwalt Professor Dr. Morb Josef Kaltenbrunner? Was konnte mir schon passieren, wenn in Dachau und Oranienburg inzwischen Museen standen? 3 Stunden später wachte ich erneut auf. Draußen war es so dunkel wie im Arsch eines Negers, Vital, der Self-Hater Schmelnik sagen würde. Mein Nacken und der Rücken waren wieder steif, die Beine jetzt auch. Und nur der Schmendrig, der zwischen ihnen herunterhing, war weicher als die Uriteles Ohrstöpsel, die im Schlaf rausgefallen waren und an meinen Wangen klebten. Ich sollte, dachte ich panisch, Klaus' verfluchten Roman wegschmeißen. Natürlich brachte er Unglück. Ich sollte ihn im 6-Tage-Kriegstempo aus der Wohnung schaffen, so wie ich es mit Uritele gemacht hatte, mit diesem irakischen Dibuk. Sonst würde ich bestimmt bald meinen ganzen Körper nicht mehr bewegen können, ich armer, russischer, abergläubischer, ängstlicher, eiskalter Mamascha-Sohn. Dann schlief ich wieder ein und ich träumte wie immer von nichts. »Ja, ich habe die 50.000 Worte mit großem Interesse gelesen«, sagte ich mich 10-mal räuspernd, nachdem Klaus und ich uns im San Nici ans deprimierende Hoffenster gesetzt hatten, einander dicht gegenüber wie Verliebte. Ich hatte irgendwas bestellt. Er wollte das japanische Kobe-Steak für 60 Euro und als Vorspeise Kaviarblinzes mit Sahne und Reismatze-Croutons. Während er dem Kellner seine Wünsche diktierte, grinste er frech. Danach sah er die meiste Zeit mit seinen kleinen, blauen, zitternden Augen an mir vorbei. Wann immer hinter mir etwas halbwegs Berühmtes oder Fickbares, auch das ein klassischer Teilausdruck, auftauchte, merkte ich es, weil er dann seinen kahlen, rosaroten Kopf schraubend von einer Seite zur anderen bewegte. Wieder dieses unsichere Angsthasenräuspern. Ja, wirklich, mit großem Interesse. Was? Ich habe das Buch gern gelesen. Was ist das für eine Scheißfloskel? Floskel zu sagen ist auch eine Floskel, wussten Sie das? Da scheiße ich drauf. Als Schriftsteller? Bin ich einer, wirklich? Sind Sie ganz sicher? Ich hatte bereits eine Menge Schweiß auf der Stirn, das wusste ich. Nun kam auch noch ein prämigränisches, kreisrundes Flimmern vor dem rechten Auge dazu. Und meine rechte Hand zitterte mal wieder. Ich war jetzt, genauso wie Nuole, jemand, der seine eigene Zukunft nicht mehr im Griff hatte. Aber mich würde es noch schlimmer treffen, als Schleumel vor Lanis lebensunfähigen Butschatsprinzen. Ich wäre ab morgen öffentlich der geile Jude, wenn ich nicht sofort anfangen würde, diesem dünnen Widerling mit dem zerdrückten Roggen in den Mundwinkeln zu schmeicheln. »Es hat Ihnen wirklich nicht gefallen?« sagte er. »Meine letzte Chance. Ich starrte ihn an und schwieg wie der Rabbi von Cordova bei seinem ersten Inquisitionsverhör.« »Ganz ehrlich, Herr Carubina, Sie haben das Buch wirklich niemandem zu lesen gegeben, oder?« »Ja oder nein?« »Nein.« »Und warum haben Sie am Telefon zuerst Ja gesagt?« »Sie sind zu schnell, Klaus. Ihr Roman ist nicht so schlecht, wie Sie denken.« »Ich denke überhaupt nicht, dass er schlecht ist, Sie eingebildeter Affe«, sagte er. Aha, ich tupfte mir mit der Serviette über die nasse Stirn und ich dachte, wie interessant, erpresst zu werden. Man fühlt sich genauso wie eine Nuss im Nussknacker. Er sprang auf, warf seine Serviette auf den Tisch und ballte die kleinen Fäuste. Aber er lief nicht davon. Er stand schwankend auf seinen dünnen Akne-Jeans-Beinchen vor mir. Dann sagte er weinerlich: »Ich bin der Einzige, der diese Geschichte erzählen konnte. Meine Familie hat sie erlebt. Aber Sie lassen mich ja nicht vorbei, Sie und die anderen Judentypen. Ihr denkt, die Erinnerung gehorcht nur euch.« Dann setzte er sich wieder hin, warf mir einen freundschaftlichen Blick zu und erzählte mir, worum es in seinem kleinen Familienroman ging. »Klaus die Kanaille kam aus einer etwas anderen deutschen Familie«, sagte er. Sein Großvater, Karl Müller, war bayerischer Innenminister 1928 bis 1932, linker BVP-Flügel, heimliche Ernst-Nekisch-Lektüre und ab und zu in hochhackigen Schuhen zum Tuntenball ins Schwabinger Bräu. Er hatte im schwarzen Februar 1929 dreimal auf NSDAP-Leute schießen lassen und abends trank er auf den Sieg der Demokratie weißen Traminer im Künstlerhaus am Lehnbachplatz. 10 Jahre vorher hatte er während der einzigen seriösen deutschen Revolution als stellvertretender Polizeipräsident heimlich gehofft, dass sich die Juden und Schriftsteller etwas länger als 3 Monate an der Macht halten würden. Als ihr Blut, das auch er vergossen hatte, von den Münchner Straßen gewaschen wurde, trauerte er tagelang in Tollers Landhaus am eisigen Ammersee. Er aß nichts, nur seine Fingernägel und die Wände des Hauses, an die er sich vor Kummer stützte, waren bald dunkelrot. Am Ammersee hatte er die kleine Anleitung geschrieben, 450 Seiten, auf denen er den Deutschen erklärte, warum Freiheit besser ist als Gleichheit. Gut fürs Geschäft und es käme mehr rassige Mulattinnen, Mongolinnen und Orientalien ins Land. Das gefiel Hitler, Ley, Rosenberg und Lutze natürlich noch weniger als ihre toten Februarkameraden. In der Zeit wurden sie gerade alle impotent. Darum wurde der Großvater von Klaus der Kanaille später einer der ersten 100 Häftlinge von Dachau, wo er die Beförderung zum Kapo mit den Worten ablehnte: »Und was werde ich dann, Kommandant?« Das macht ihn nicht beliebter. Und was hielt den mutigen Müller den ganzen Krieg lang am Leben? Die Litze der Hammerbachs, genau, die seitdem von jedem ältesten Müller seiner Generation an den nächsten weitergegeben wurde. Wenn sie verloren ginge, Klaus schnalzte leise und stolz, würde auch den Deutschen die Freiheit verloren gehen. Ich hörte zu, dachte nach und staunte. Was war der Unterschied zwischen Karl Müller und Typen wie Schleumel, Wover und Mehl? Dass unsere Leute alle Gangster waren und dass es Karl Müller wahrscheinlich nie gegeben hatte. Bis zur Litze war ich beim Lesen gar nicht gekommen. Ich wusste nicht, was das war. Sowas wie der Heilige Gral, eine Art goldenes Vlies? Ich hatte an der Stelle zu lesen aufgehört, als der 17-jährige Klaus mit einem schwarzen Ledermantel, den er bei der Selbsthilfe e.V. in der Theresienstraße geklaut hatte, nach Hause kam. Der Mantel war lang, er machte bei jeder Bewegung Geräusche, und weil Klaus gerade einen neuen New Wave Haarschnitt hatte, wirkte er besonders unheimlich. Seine Mutter fing an zu schreien, als sie ihn sah. »Zieh das aus! Zieh dieses stinkende Ding aus! Genau solche Mäntel hatten damals die Männer an, die deinen Großvater abgeholt haben.« Sie wankte vor und zurück, versuchte sich an der Gardine festzuhalten und riss sie herunter. Aber leider traf die fallende Stange nicht sie, sondern den vorbeilaufenden Familienhund Rosso, einen irischen Setter, der nicht nur Albino war, schielte und meist Verstopfung hatte, sondern einmal auch fast die Litze der Hammerbachs aufgefressen hätte. Jetzt dachte ich, sollte ich sicherheitshalber lachen. Ich legte die Hand an die Wange, zog die Mundwinkel hoch und schnaufte großzügig. Aber Klaus fand diese Passage seines Familienromans überhaupt nicht komisch. »Sehen Sie«, sagte er, »Sie lachen mich aus. Sie lachen Mutter aus, Großvater, den deutschen Widerstand. Sie denken nur, ihr Juden habt das Recht auf eine Gestapo-Geschichte. Ich musste«, er schüttelte den roten Kopf, den er dabei wie ein Schuldiger gesenkt hielt, »ich musste den Mantel in die Theresienstraße zurückbringen. So kam auch noch raus, dass ich ihn geklaut hatte, und der Staatsanwalt brummte mir 250 Mark Strafe für Ladendiebstahl auf.« Ich lachte wieder, diesmal vom ganzen Herzen. »Okay«, sagte Klaus, »unser Geschäft ist gestorben. Sie können sich mein Manuskript dorthin stecken, wo es besonders weh tut. Morgen ändere ich bei der Polizei meine Aussage.« »Moment«, sagte ich, »verstehen Sie mich richtig? Es ist wirklich gut. Wenn ich lache, heißt es, dass mir die Story gefällt. Wir Juden«, ich versuchte ihn mit einem peinlichen, mafiahaften Zwinkern wieder auf meine Seite zu ziehen, »wir Juden bekräftigen lachend anderen Menschen unsere Zustimmung.« »Aha, das habe ich gemerkt. Sie wollen mich verarschen. Ich hab's gemerkt, Schriftsteller. Sie sind verloren.« »Gar nichts bin ich«, sagte ich. »Wer soll Ihnen glauben, Klaus? Haben Sie sich schon mal im Spiegel gesehen, Sie trauriger Hobbit?« Er sah ohne zu antworten lüstern an mir vorbei, bewegte den roten Kopf langsam von einer Seite zur anderen und stieß aus. »Das war Tom Cruise.« »Ich glaub's nicht, das war Tom Cruise. Oh mein Gott, ich werde wieder herkommen, auch ohne Sie.« Er guckte mich an, blauäugig und streng. »Und haben Sie sich schon mal überlegt, Sie Riesenarschgeige, dass es bei Elster Überwachungskameras gibt und der kleine dumme Klaus dort einen Typen vom Sicherheitsdienst kennt?« »Also doch«, dachte ich, »und auf Wiedersehen, Welt.« Dann sagte ich, »lassen Sie mich die Litze zu Ende lesen, vielleicht habe ich das Buch falsch eingeschätzt.« »Aha, ich hatte ein paar schlechte Nächte, wissen Sie.« »Weil Sie nichts zum Spannen vor der Flinte hatten, Saunermann?« »Sagen wir bis morgen Abend um 10.« Eine Stunde später war ich wieder zu Hause, schwitzend vor Angst und hysterisch gut aufgelegt. »Mein Leben ist ein Roman«, dachte ich, »fantastisch. Sonst ist es doch immer andersrum.« Ich überlegte, ob ich mich auf den Küchentisch setzen und den Kopf dramatisch in die Hände legen sollte. Stattdessen ging ich ins Arbeitszimmer. Während ich den Laptop vorsichtig aufklappte, seufzte ich laut, als wäre ich nicht allein, und hoffte, eine vertraute, aber ganz neue weibliche Stimme würde sagen, »Bist du es? Ist etwas passiert? Wie ruhig du immer bleibst, wenn du am Ende bist?« Natürlich checkte ich, bevor ich mich an Klaus Scheißbuch setzte, meine E-Mails. Merav hatte mir geschrieben und das kleine Arschloch Rashnawala auch. Die gute alte Merav hatte in die Betreffzeile 3 Ausrufezeichen gesetzt. Sonst schrieb sie mir nie, etwas musste passiert sein, und ich dachte, fantastisch, das spare ich mir für den Schluss auf. Merav und ich waren Todfeinde, meistens. Als ich sie das erste Mal sah, war sie schon über ein halbes Jahr Noahs Aufseherin. Die beiden hatten zuerst ein paar Mal hinten im Nanutschke zusammen etwas geraucht, damals als Noah nach dem käuflichen Erwerb seines Psychologiediploms sein Israeljahr machte. Aber das Gras hatte nicht geholfen, es entfernte sie voneinander. »Du bist nett«, sagte Noah nach jedem Joint mutiger zu Merav, »aber ich brauche eine, die 4-mal so viel wiegt wie du und mindestens doppelt so groß und lieb bist.« Dann überredete sie ihn zu dieser Sinai-Reise. Sie lagen 3 Tage halbnackt in Ras Muhammad am Strand, schliefen, ohne dass etwas Erzählenswertes passiert wäre, in einer von diesen unabschließbaren Beduinenhütten, und am letzten Abend warf die israelische Willensmaschine Merav ein Ecstasy Noahs Backgammon-Brett und sagte, »Die, wenn die nichts mit dir und mir macht, dann bin ich dir wirklich zu klein. Und es ist nicht nur deine frühkindliche libidinöse Störung.« Eine Stunde später liebte Noah alles und jeden mit der warmen, überschwänglichen Liebe der Chemie. Die weißen und die schwarzen Backgammonsteine, seine verschmierte, leere Nerviot-Wasserflasche, seine nach Sonnenöl und nachts heimlich verspritztem Samen stinkende Matratze, den gelben Sinai-Sand, der zwischen seinen verhorten Mongolenfingern zerrann, während er über seine Zukunft nachdachte, die Lichtreflexe an den klappernden Hüttenrollläden, Meravs Mikrotiten und Minituches. Am nächsten Tag sagte er, okay, lass es uns versuchen. Und fast hätte er wie damals bei Natascha Rubinstein vor Burger King in der Mönckebergstraße hinzugefügt. Aber nicht mehr als 10.000 im Monat, Pupkele, ist das klar? Doch wahrscheinlich hätte nicht einmal das die verliebte Merav vertrieben. Sie wollte ihn wirklich. Schleumels Geld war für sie so wenig interessant wie ihre Laufbahn als die prüdere Ausgabe einer israelischen Nangoldin. Sie liebte meine Noah eben mit dem archaischen Instinkt eines weiblichen Tiers, das sich dringend fortpflanzen muss. Hasste ich sie darum? Hasste sie darum mich? Es gab schlechtere Gründe, einen Feind zu haben. Merav und ich zogen aber manchmal auch an einem Strang. Immer dann, wenn Noah mal wieder mit einem Bein die Herzlia Pituahvila verlassen hatte. Givaret Forlani wusste genau, dass ich wie sie gegen die Scheidung war. Hinterher, das hatte ich zu nur 100 Mal gesagt und einmal sogar zu ihr, wäre er genauso konfus, willensschwach und verschwenderisch wie vorher, aber noch viel ungefickter. Er würde noch mehr Projekte erfinden und noch seltener zu Ende führen. Er würde noch häufiger Fremden auf Partys und in Flugzeugen erzählen, wie schön das Verhältnis zu seinen Eltern sei, die ihn so sehr liebten, dass sie mit Hilfe ihrer Überwachungskameras dafür gesorgt hatten, dass er nicht allzu heftig von seinen polakischen Nannies verprügelt wurde. Außerdem wäre er nach einer Trennung seine Mami-Frau und die Kinder los. Hat er das wirklich bedacht, also was soll das Ganze? Bestimmt schrieb Merav mir, damit ich mal wieder ein Wort für sie einlegte. Wer war ich? Rabbi Balaban? Zuerst las ich Rashnawalas E-Mail. Dass er sich meldete, überraschte mich noch mehr. Ich hatte das Geld, das ich ihm für den Buddha gegeben hatte, schon lange abgeschrieben. Dafür gab es einen sehr cherubinischen Grund. Ich hatte keine Lust, jedes Mal beim Gedanken an diese unglaublichen 40.000, die Vova mir geliehen und nie wieder zurückbekommen hatte, an das traurige Eulengesicht zu denken, das er automatisch bekam, bevor er zum psychopathologischen Angriff überging. Das Wova-Geld hatte sich Rashnawala unter den Arm geklemmt und war damit weggelaufen. Sehr gut, das war es mir wert. Jetzt wusste ich endgültig, dass ich die Metaphysik des Geldes nicht beherrschte. Aber was wollte er dann von mir? Noch mehr Geld? Wollte er einen zweiten Buddha kaufen und die gleiche Sache durchziehen? Mit Soli, dem Unscheinlock und nur dem Luftmenschen, konnte man es ja machen. Ich hatte von Rashnawala seit mehr als 2 Jahren nichts gehört. Damals waren Noah und ich mit ihm in Hamburg gewesen, in der Schanzenstraße bei Darius Mann, kurz nachdem Mamasch und Serafina nach Miami verschwunden waren. Der Buddha stand, wie Rashnawala gesagt hatte, bei Mann im Atelier, 1,50 groß, hellrot, mächtig, beruhigend schön, zwischen 2 hohen Fabrikfenstern. Er war immer noch 500.000 wert, wahrscheinlich mehr. Das große Geld war auf einmal in Reichweite, es war so nah wie nie, und ich dachte, als ich in diesem magischen Moment den herrlichen Fettklops das erste und letzte Mal sah, vielleicht könnte ich mir endlich diese Scheißwohnung in der Rehov Arnon kaufen, von der ich seit Jahren wie Moses von Kanaan träumte, 3 Minuten vom Gordonstrand entfernt, 4 Minuten vom Batya mit seinen Hühnersuppen Kischkes, 7 Minuten von Oritele. Der Anblick unseres Buddele war seltsam und schön. Ich setzte mich vor Glück auf den kalten Atelierboden, rauchte und dachte, die Khmer-Kunst ist wahrhaftig eine große Kunst. Das graue Hamburger Tageslicht malte dem Buddha von der Seite eine sehr schöne Aureole, die langsam von rechts nach links wanderte, von oben nach unten, und ich konnte nicht aufhören, idiotisch zu lächeln. Währenddessen standen Noah und Rashnawala ein paar Schritte weiter mit Darius vor einem von seinen neuen Bildern. Taras Bulba mit einem Schlauch, der aus seinem Hintern direkt in seinen Mund führte, und Noah war mal wieder hyperaktiv. Er hatte für Mann einen Vorschlag. »Wir machen eine Postkartenreihe mit deinen Schlauchbildern, Darius.« »Darius. Ja, natürlich. Also, hör zu, Darius. Erstmal 1.000 Stück, karitativ. Für was suchst du dir aus? Danach teilen wir 50-50.« Mann, um die 40, das kurze Haar über dem fülligen, blassen Gesicht schon grau, dessen schwerer Kordanzug, rote Krawatte und schwarze Lobs mir noch mehr auf die Nerven gingen als seine Bilder, hustete und sagte nichts dazu. Dann sagte er, »Der Bruder kann hier stehen bleiben, solange ihr wollt. Ich mag, dass er keinen Schwanz hat und dass er unverkäuflich ist.« Jetzt hustete ich. Ich sprang auf, trat die Zigarette aus. Ich ging zu ihnen herüber und flüsterte dem kleinen, schnurrbärtigen, wie ein Salatblatt glänzenden Rajnavali alias Rami Baron ins Ohr. »Mit mir kannst du das nicht machen, Scheißhaufen. Glaubst du, ich bin blöd? Ich hab kein Geld geerbt, aber seiche.« Ich klopfte mir auf den Schädel und notfalls schreibe ich irgendwo was über Raubkunst und dich. Du hast 200.000 von uns bekommen. Wo ist unser Gewinn? Wir sollten von dir mindestens doppelt so viel zurückkriegen. Das kleine Arschloch Rami lachte ertappt und herablassend und den Rest des Abends redete er kein Wort mit mir. Danach war mir natürlich alles egal. Ich verdiente ja mein Geld mit Schreiben. »Soli, mein Lieber«, schrieb er jetzt 2 Jahre später. »Wie geht es dir? Ich bin nach ein paar längeren Reisen wieder zurück in Tel Aviv. Ich habe mir von meinem letzten großen Geschäft ein süßes kleines Haus in Neve Zedek gekauft, nur 2 Blocks von der Nachmani-Straße entfernt. Das Café Elisa ist um die Ecke, Elishevas ägyptisches Restaurant auch und wir haben im Viertel sogar eine Sauna mit echten Russinnen, aber dort war ich noch nicht.« »Sauna? Russinnen?« Ich schüttelte ratlos, aber auch leicht erschrocken den Kopf. »Du kannst mich ruhig einmal besuchen kommen. Ich habe im Keller ein Gästezimmer mit eigenem Bad und einem funkelnden neuen Villeroy und Boch-Bidet für meine reinlichen europäischen Freunde. Und oben im Wohnzimmer habe ich die Bar einbauen lassen, die früher in Paris im Café Select stand. Das war nicht billig, das kannst du mir glauben. Merav und ich haben an ihr aber schon ein paar heiße Abende verbracht.« »Merav, heiße Abende? Und woher wusste er, dass ich mich neuerdings nach dem großen Geschäft wie ein Inder im Ganges wusch?« »Es tut mir leid, dass wir so lange nichts voneinander gehört haben. Ich weiß, du fandest mich immer ein bisschen schmierig. Alle finden mich schmierig, aber das bin ich ja auch. Und du? Schreibst du noch diese Bücher, die keiner kaufen will? Hast du immer noch Krieg mit dieser Verrückten mit dem Pelz auf der Schläfe? Folgendes. Ich habe endlich einen Käufer für unseren herrlichen Fettklops gefunden. Noah weiß Bescheid. Wir haben 3-4 Mal darüber geredet und darum schreibe ich dir. Er und ich hatten eine kleine Nebenvereinbarung, davon wusstest du nichts, es ging um Merav. Er meinte damals zu mir, wenn ich es fertig bringe, sie ihm vom Hals zu schaffen, bekomme ich die Provision für den Verkauf der Statue und seinen ganzen Gewinn. Inzwischen ist alles klar, aber er will sie nicht gehen lassen. Jetzt bist du an der Reihe, Schriftsteller. Entweder die wunderbare Merav Forlani kriegt die Scheidung oder ich behalte den Buddha und schieße ein Loch in Noahs Knie. Nein, das war ein Witz. Aber wenn sich Noah mir und Merav in den Weg stellt, siehst du auch keinen einzigen Schäkel. Das kannst du mir glauben. Dein kleines Arschloch. Denkst du, ich weiß nicht, dass ihr mich so nennt? R. Ich hatte mal wieder das Gefühl, auf meinem Kopf säße ein Affe. Bestand die Welt nur aus Erpressern und Denunzianten? Rami, Klaus die Kanaille, Costa Costos der Sammlersohn? Es war eine Frage der Zeit, wann ich selbst mein Wissen missbrauchen würde. Hoho, Vova, erlass mir meine Schulden, sonst schreibe ich für den New Yorker eine Story über dich und den STB. Der Affe kratzte ratlos abwechselnd seine und meine Stirn. Er war schwer und warm, und er roch nach dem süßen, von Schimpansenurin durchnässten Heu im Affenhaus im Hagenbergs Tierpark, Sommer 1990 oder 91. Ich war an dem Tag mit Natascha Rubinstein dort. Wir wollten darüber reden, wie wir es nur sagen sollten. Das war schon unser 2. Versuch. Nach der sehr komplexen Polenreise, Auschwitz-Treblinka und das Warschauer Hilton, wo Natascha das erste Mal im Leben einen Mann, also mich, darum bat, zwischen ihre mittelgroßen, blassen rumänischen Brüste zu spritzen, hatte sie bald wieder genug von mir gehabt, von meinen Tanach-Assoziationen, Admiral-Dönitz-Anspielungen und überspannten Sexideen. Die Chance, die Noah dadurch bekam, hatte er aber nicht genutzt. Er hatte Nataschale, nachdem sie mit klassischem Nataschale-Lachen vor der Burger King-Tür zu ihm sagte, sie werde sein Eheangebot annehmen, plus das Haus in Ottmarschen, plus die Finke in Palermo, plus die Duplex-Wohnung in Tel Aviv, mit der monatlichen Kontrolle ihrer Ausgaben gedroht, überzeugt, dass Schleumel von so viel Vernunft gerührt wäre. Schau, Papilein, endlich wende ich die Lektionen an, die ich in deiner halbharten Schule des Lebens gelernt habe. Bist du stolz auf mich, ja oder ja? Nein, Natascha Rubinstein liebte Noah natürlich nicht wegen des vielen Geldes. Aber als er ihr seine kargen, rücksichtslosen Ehebedingungen diktierte, merkte sie, dass sie ihn ohne das viele Geld auch nicht lieben könnte. In den 12 einsamen Monaten danach entdeckte die nette, gebremste Natascha endlich die Wonnen der elektrischen Masturbation. Dann, am Morgen jenes kühlen, traurigen Hamburger Sommertags 1990 oder 91, waren die Batterien ihrer kleinen Liebesmaschine plötzlich wieder alle. Sie rief mich sofort an und sagte, »Bitte, Sollilein, hör mir zu, ich liebe dich doch. Warum soll es nicht mit dir und mir gehen? Wir stellen uns vor, dass ich die Tochter des reichsten Pelzhändlers von Gubowitsch bin und du der Sohn des Gubowitscher Reben. Solche Verbindungen haben Tradition. Du kannst Kommunist bleiben und weiter deine Miesheiten über uns Rumänen und Polacken schreiben und wenn du möchtest, darfst du ab und zu auch in mein Gesicht kommen. Sollen wir nachher in den Zoo gehen und alles besprechen? Ich denke, wir sollten es nur bald sagen. 3 Stunden später betraten wir gemeinsam das Affenhaus und ich bekam sofort meine üblichen Bindungszweifel. Ich wollte sie ignorieren. Ich tat so, als wäre ich wegen der Tiere hier. Aber dann entdeckte ich diesen Schimpansen, der seinen langen, dünnen Penis an einem hin und her baumelnden Gummireifen rieb, und dachte an Noah. Der machte es nicht anders. Und ich hatte deshalb oft Streit mit ihm. »Deine Eier«, sagte ich jedes Mal entsetzt, »deine armen, geschundenen Eier. Wenn du weiter so dabei mit deinem ganzen Körper die Matratze bearbeitest, hast du bald nichts mehr da unten. Benutz deine Handmäuschen wie jeder andere Mann.« Ich lächelte umwölkt von meiner eigenen Erinnerung. In der Sekunde hackte sich Natascha bei mir ein. Sie betrachtete atemlos den aufgeregten Schimpansen. Dann hauchte sie, ohne mich anzusehen, »Lass uns schnell nach Hause gehen, Liebling. Wir können zusammen ein paar alte Folgen Seinfeld gucken und Trüffelspaghetti essen und den Nachtisch serviere ich dir in meinem Pitschkelle.« Oh, wie ich mich von ihr losriss. Ich sagte erst nichts und sah sie wie einen Mörder an. »Du gehst zu Noah zurück«, sagte ich. »Sofort. Er braucht dich und deine großen, warmen, fragenden Hände. Es geht um sein Leben.« »Nein«, sagte sie. Und der Schimpanse fing an, schreckliche, markerschütternde Geräusche zu machen. »Und was machst du jetzt?« Mir fiel nichts ein und wir blieben von da an 2 Jahre zusammen. Ich bin sicher, dass Noah genau in dieser Zeit aus seinen Testikeln Omelette machte. Und mit den Spätfolgen, inklusive Chemo- und Posttherapiedepression, musste dann vor allem die arme Merav fertig werden. Nein, das war wirklich nicht nett von mir. Ich sah am hellblau leuchtenden Laptop vorbei ins Nichts. Auf meinem Schreibtisch stand seit Jahren ein jüdischer Troll aus Plastik. Jetzt schaute ich ihn mit neuem Blick an. Er hatte riesige, traurige, alberne Augen, einen winzigen Thales, in den Armen hielt er eine Miniatur-Tora. Stand dort vielleicht, was ich jetzt tun sollte? Sollte ich wegen einer 500.000 Raschnawalas Verbündeter werden? Sollte ich Noah überreden, Merav den Geld zu geben? »Hör zu, Kleiner, find dich damit ab. Du wolltest immer, dass sie geht. Und jetzt will sie gehen, und du willst sie nicht gehen lassen. Das ist doch verrückt. Denk an deinen großen Trennungsroman, Fick meine Frau Goldmann. Du hast noch keine einzige Zeile, aber wenn Rami mit Merav zusammen ist, weißt du sofort, was du schreiben musst. Das ist die Chance deines Lebens.« Ja, genau das hätte ich zu Noah sagen können. Und vielleicht hätte es ihn sogar überzeugt, und ich hätte danach endlich meine Buddha-Rendite bekommen. Der Affe auf meinem Kopf wurde immer schwerer. Das war nicht der Schimpanse vom Hagenbecks Tierpark. Das war mein schlechtes Gewissen. Ich schüttelte den Kopf, damit er abhaute, und hoffte, dass eine unbekannte, aber vertraute weibliche Stimme zu mir sagte, »Du kannst nichts dafür. Du warst immer sein bester Freund. Außerdem bin ich jetzt da. Kümmere dich lieber um mich.« Ich sah hinter mich, aber dort war niemand, und ich fragte mich, warum ich mir so selten wünschte, dass Oritele zurückkommt. Und dann wünschte ich es mir. Und dann öffnete ich Meravs E-Mail. Die Sache wurde immer komplizierter. Merav wollte nichts mehr von Rami, dem geschickten Erpresser, aber sie hatten wirklich miteinander gespielt. Ich las schnell, was sie schrieb, und ich las es gleich noch ein zweites Mal. Jetzt wollte ich die 500.000 doch. Und ich überlegte nervös, wie ich Merav überzeugen könnte, Noah für immer aus der Herzliebe-Pitorch-Villa rauszuschmeißen. Die Argumente, die mir einfielen, gar keine, denn sie liebte ihn, wie ihn seine Mutter nie geliebt hatte. »Soli«, schrieb Merav. Sie hatte für ihre E-Mail die seltene Westernschrift »Captain Howdy« gewählt. »Ich weiß nicht, ob du weißt, dass ich ein paar Wochen mit einem sehr dynamischen Freund von Noah verbracht habe. Rami Baron heißt er. Weißt du noch, das ist der Typ, der sich damals mit einer fotokopierten Einladung ins Antifimose-Dinner reinschmuggelte. Vielleicht kennst du ihn unter seinem Buddhistennamen, aber den habe ich mir nicht gemerkt. Erst war es sehr schön mit ihm. Er hatte gestutzte Schamhaare, Koiha Kavot. Er redete nicht ständig über seinen Vater wie gewisse andere Leute. Es fiel kein Wort über die Last, ein Erbe zu sein oder unnütze Dritte-Welt-Projekte. Seine Hände waren so weich, wie es Noahs Bäckchen nur sind, wenn ich sie ihm mit Babycreme einschmiere. Und er konnte Ivrit ohne Nazi-Akzent. Und was hat das alles gebracht? Erfahrungen, über die wir Frauen nur mit Frauen sprechen. Genau darum dachte ich sogar kurz, ich liebe ihn, ja. Ich wollte sogar einen kleinen Rahmen von ihm. Aber dann fand ich in seinem Notizbuch den Eintrag über seinen Deal mit Noah. Ich musste mich übergeben, als ich das sah. Er wollte mich meinem Mann abkaufen. Wusstest du das? Ich schlug mir entsetzt, jubelnd, mit der Hand gegen die Stirn. Es klatschte laut und der jüdische Troll auf dem Tisch fiel um, als wäre er gestorben. Er lag da mit den Zehen nach oben und ich konnte ihm nicht in die albernen Augen sehen, was ich sonst immer machte, wenn ich lachen wollte. Die 500.000 Steine, echtes Teilwort, waren kurz greifbar nah gewesen und plötzlich wieder weg. Der arme, verwirrte Noah, fuhr Merav nach ein paar dramatischen leeren Zeilen fort. Wie wäre er bloß damit fertig geworden, hätte er zu diesem Monstrum Rami Ja gesagt, das kleine Arschloch. Aha, Rami, hörst du? Sie auch. Soll übrigens nicht nur mit Menschen handeln, sondern mit gestohlenen Antiquitäten. Ich hörte kurz auf zu lesen, stellte den Troll wieder auf und wir grinsten uns bitter an. Aber weißt du was? Noah hat natürlich Nein gesagt. Mein Noahle. Er will mich nicht gehen lassen, er liebt mich. Ich habe das immer gesagt und darum habe ich ihm erlaubt, im Dezember zu dir nach Berlin zu fahren. Dann könnt ihr, Boys, zusammen ein bisschen Neujahr feiern. Bei Valhalla Film, sagt er, ist eine Party und ein Typ aus Hollywood ist auch da und legt auf. Du wunderst dich, warum ich dir schreibe, Noahs bester Freund. Ich will dich bitten, dass du gut auf ihn aufpasst. Er kommt so leicht in Schwierigkeiten, wenn er allein ist. Wer nicht? Klaus' Manuskript, fiel mir plötzlich ein, lag immer noch unberührt in der Küche auf dem Tisch. Es wurde Zeit, ich hatte nur noch 23 Stunden. Das war genug, um den Text zu Ende zu lesen. Und um mir klarzumachen, an welchem Punkt meines Lebens ich angefangen hatte, das Gegenteil von dem zu machen, was ich für falsch und unaufrichtig hielt. Ich fanatische Yeshiva-Junge. Ich stand leicht schwankend auf und dachte an Serafina. Immer wenn ich ratlos war, dachte ich an meine fette, kluge, eingebildete Schwester. Manchmal rief ich sie dann auch an und fragte sie, was ich tun sollte. Aber ich hatte ihre Nummer in Miami nicht oder wo immer sie mit ihrer neuen alten Familie war. Und bis wir via E-Mail die Sache auf den Punkt gebracht hätten, würde es mich nicht mehr interessieren. Stattdessen hätte ich irgendwann angefangen, mich darüber lustig zu machen, dass sie und Mamascha zu Weiler Wechselberg abgehauen waren und mich mit Papascha allein ließen. Dann hätte ich ihr Vorwürfe gemacht und dann hätten wir uns gegenseitig ein paar sehr beleidigende E-Mails geschickt. Wer brauchte das jetzt? Ich ging langsam, sehr langsam in die Küche. Ich nahm die grüne, dünne Leitzmappe mit dem Litze-Manuskript, setzte mich auf den Küchentisch und las. Ich glaubte Klaus natürlich kein Wort. Schwarzer Februar, Hitler, Lutze und Lai, Opa Karl in Dachau, Adenauer und Ben-Gurion, die in der Sdebuker nächtelang Ping-Pong spielten und einen israelisch-deutschen Nichtangriffspakt unterschrieben? Alles erfunden, wie bei jeder Rechtfertigung. Ihr wollt eure Erinnerung haben, ihr deutschen Simulanten? Kein Problem. Dann erinnert euch daran, wie es wirklich war. Nach 50 Seiten hörte ich wieder auf zu lesen. Nie im Leben, dachte ich, gab's in der Elster Sauna Videokameras. Nackte, die man ohne ihr Wissen filmte. So etwas war im dreieinhalbten Reich der ersten deutschen Kleinbürgerrepublik nicht erlaubt. Und wenn doch, was wollte Rami mit meinem Sexfilm anfangen? Ihn ins Netz stellen? Ich schlug mir wieder gegen die Stirn. Rami? Klaus? Rami die Ratte? Klaus? Baron? Wer war wer? Ich fing offenbar an, durcheinander zu kommen. Das war erschreckend, aber auch interessant. Ich machte die Augen zu, gespannt, ob ich ein paar schöne Lichtspiele oder das hübsche Kopfschmerzflimmern wie vorhin unter meinen Lidern sehen könnte. Als ich die Augen wieder aufmachte, brach der Morgen an. Es war 5:30. Ich lag mit dem Rücken auf meinem Küchentisch und ich hatte eine ekelhafte Migräne.